ARD Sounds.
Es ist 5 Uhr morgens, Ende November. Bauer Björn Scherhorn steht am Melkstand, zum Beat der Melkmaschine.
Du hast nicht, wie in vielen Berufen, das Gefühl von fehlendem Sinn. Das ist einfach was, was einen dann auch stoisch bei der Sache bleiben lässt. Und das ist wiederum andererseits eben das Gefährliche, weswegen dann so viele Bauern Richtung Burnout und Depressionen gehen. Bauern, Bäuerinnen, also jetzt nicht vergessen, wenn ich Bauer sage, meine ich natürlich auch die Bäuerin.
Björn ist ein Überlebender. Er hat seine Suizidalität überlebt. Für Deutschland gibt es kaum Zahlen, aber die Sozialversicherung der Landwirtinnen und Landwirte, die SVLFG, berichtet von einer deutlichen Zunahme von Anrufen bei ihrer Krisenhotline. Eine Befragung des österreichischen Landwirtschaftsministeriums von 2025 zeigt, das Risiko für psychische Erkrankungen ist bei LandwirtInnen doppelt so hoch wie in der Durchschnittsbevölkerung. Und eine französische Studie von 2020 spricht von 20% höherer Suizidwahrscheinlichkeit. Sie haben sich totgearbeitet.
Ich war so tief unten, ich habe drüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Aber nicht nur einen Tag im Jahr oder so, sondern ich wusste nicht mehr weiter. Aber gar nicht mehr.
Mein Name ist Tim Schleinitz. Und das hier ist Deep Doku. In dieser Folge möchte ich wissen, was ist der Preis unserer Lebensmittel? Warum haben BäuerInnen hier bei uns so viel häufiger seelische Nöte als die Durchschnittsbevölkerung? Und was können wir dagegen tun? Kann ich etwas tun? Achtung! Solltet ihr selbst in einer emotionalen Notlage sein oder einen Menschen kennen, der es ist, holt euch Hilfe. Zum Beispiel bei der Telefonseelsorge, bei den kostenlosen Hotlines oder online unter www.telefonseelsorge.de. Es ist schwer, offen über psychische Probleme zu reden. Immer noch. Viele meiner Anfragen in Brandenburg laufen ins Leere. Dann aber bekomme ich einen Tipp von einer Kollegin. Ich solle mir mal den Hof Scherhorn auf Instagram ansehen. Hier spricht jemand sehr offen.
Kannst du dir vorstellen, wie es ist, einen 50 Kilo Sack Getreide zu tragen oder hochzuheben? Das ist noch nichts. 100 Kilo, 150 Kilo, 200 Kilo liegen bei dir auf der Brust, wenn es dich auf die Bretter gehauen hat. Das ist eine Panikattacke. In der Landwirtschaft sind so viele psychische Erkrankungen, wie ihr euch das kaum vorstellen könnt. Nur weil die Preise nie stimmen.
Das ist Björn. Er will das Leben auf dem Hof seiner Familie realistisch abbilden. Dazu gehören viele idyllische Bilder, aber auch solche von Krankheit bei Tier und Mensch. Die Beiträge seines Profils Hof Scherhorn erreichen 63.000 Follower. Fast 5-mal so viel wie der regierende Bürgermeister von Berlin. Wir kommen in Kontakt und ich kann ihn besuchen. In Berge, Niedersachsen. Von Osnabrück fahre ich noch ca. 50 Kilometer Richtung Norden. Ich komme an vielen kleinen Orten und Höfen vorbei. Viel Fachwerk, viel Klinker, sehr gepflegt. Eine leicht gewellte Landschaft, Felder, Laubwälder. Dann stehe ich vor einem großen Holztor. Ein bisschen wie bei einer Ranch aus einem Western. Gesäumt von einer Reihe hoher Bäume. Wie ein grüner Zaun.
Cattle Crossing steht da. Maut, lächeln, grüßen, maximal 20 km/h, ansonsten Durchfahrt verboten. Na gut.
Offene Weiden, weiter Blick. Windräder im Hintergrund. Große alte Bäume umgeben das stattliche Bauernhaus mit Nebengebäuden und einem Stall. Eine Fahne weht im Wind. Bio rockt. Mit Hörnern auf dem zweiten O. Und ein weiß-schwarzer Hund.
Ist der riesig. Ist der riesig, ey. Wow. Hi.
Hi, hallo.
Guten Tag. Hey, ich bin Tim. Grüß dich.
Komm mal her hier.
Björn ist ein großer Typ, Mitte 40. Langer graublonder Bart unter großem ledernen Cowboyhut. Ein Halstattoo über dem Kragen der schweren Lampenjacke.
Und wer ist das hier?
Anouk.
Anouk.
Ja, die hat mich ja schon gut angekündigt.
Ups. Schön, dass das klappt.
Ja.
Muss ich sagen. Ich freue mich sehr.
Ja, cool. Wir können ja eh nicht abhauen. Wir sind ja immobil.
Ihr seid immobil.
Als Bauer kannst du nicht weg. Ah. Also auch diese Wirtschaftskrisen und sonst was alles für Geschichten, ne? Muss das irgendwie aussetzen.
Kaum aus dem Auto, schon rein ins Thema. Dann kommt eine junge Frau mit Kind auf dem Arm aus dem Haus.
Hey, ich bin Johanna.
Hi, guten Tag.
Sie ist vielleicht in ihren frühen 30ern. Klamotten, die nach Arbeit aussehen. Lange, braune Haare und fröhliches, offenes Gesicht. Björns Augen zwinkern zärtlich unter der Krempe seines Cowboyhuts.
Genau, wie man sich denken kann, meine Frau.
Beide führen den Biohof gemeinsam. Auf Augenhöhe, sagen sie.
Fünf Kinder haben wir gemeinsam.
Ja, Wahnsinn.
Etwas abseits sprechen sie sich kurz ab. Johanna wird die Arbeit übernehmen, die Björn nicht machen kann, während er mit mir spricht. Und dafür bin ich ihr dankbar. Noch so ein Thema. Nicht nur auf Bauernhöfen. Care-Arbeit und Erwerbsarbeit. Grenzen verschwimmen in Familienbetrieben. Wir drehen eine Runde über die Weiden. Ich will etwas über Björns persönliche Krise erfahren. Für ihn beginnt das mit seinen Arbeitsbedingungen. Etwas über 80 Hektar bewirtschaften die beiden. Hauptsächlich mit Weidekühen, aber auch mit einigen Hektar Acker in extensiver Bewirtschaftung. Das bedeutet, nicht der maximale Ertrag steht im Fokus, so wie bei der intensiven Bewirtschaftung. Stattdessen versuchen sie, den Boden so wenig wie möglich zu bearbeiten und setzen auf Erholungszyklen für das Bodenleben. Im Großen und Ganzen waren die Höfe früher, noch vor 25 Jahren, viel kleiner in Deutschland. 37 Hektar im Schnitt. Heute beträgt der Schnitt 65 Hektar. Gleichzeitig ist die Zahl der Höfe dramatisch geschrumpft. Im Jahr 2000 gab es noch 450.000 Höfe. Heute sind es nur noch etwas mehr als die Hälfte.
Aber dann wurde es irgendwann auch immer einsamer, ne? Ein Hof nach dem anderen hört dann auf, weil sich das auch dann nicht so ganz gut finanziell ausgeht. Wenn du nicht so einen super Top-Ackerboden hast, dann musst du dir schon ganz schön Mühe geben. Und dann werden die Tage irgendwann ganz schön lang. Und dann siehst du irgendwann gar keinen mehr, ne? Also das ist schon echt krass.
Die Betriebe, die übrig bleiben, werden immer größer. Große Agrarflächen sind attraktiv als Geldanlage. Immer mehr Investoren kaufen riesige Agrarflächen auf. Manchmal mehrere 10.000 Hektar auf einmal. Viele kommen aus anderen Branchen. Viele sind globale Player. Landgrabbing. Lokale Betriebe und LandwirtInnen ohne Hof kommen immer schwerer an Boden. Hinzu kommt eine immer intensivere Ausbeutung des Bodens. Und je mehr produziert wird, desto günstiger kann der Produzent verkaufen. Das Gesetz der Massenproduktion. Ein Verdrängungswettbewerb setzt ein. Kleinere Betriebe mit begrenzten Ressourcen können kaum mithalten.
Weil irgendwo musst du ja wirtschaftlich sein. Und das ist das Problem. Noch größer werden, hier kann keiner mehr. Auf der einen Seite, ich bin von Herzen wieder Bauer. Richtig Vollgasbauer. Also ich fühle mich mit dem so verbunden und denke in Generationen.
Stichwort Generation. In den lokalen Kirchenbüchern wird Björns Familie seit über 700 Jahren aufgeführt. Das Bauernhaus steht seit 250 Jahren. Björn fühlt sich diesen Generationen und Vorfahren verpflichtet. Aber auch wenn LandwirtInnen keine so lange Familiengeschichte haben, sie bauen überall spezifisches lokales Wissen auf, sagt Björn. Wie ist der Boden beschaffen? Wie sind die Zeichen der Umwelt zu lesen? Das spiegelt sich auch in ihren Produkten wider.
Lebensmittel sind nicht anonym. Weil Lebensmittel schenken Lebensqualität. Und wenn du Lebensqualität haben willst, dann bist du doch auch nicht anonym. Niemand möchte anonym sein.
Für sich selbst unterscheidet Björn zwischen Landwirt und Bauer. Bauer sein heißt für ihn einen bewussten Umgang mit dem Land, den Tieren und sich selbst.
Auf der anderen Seite verlangen die Märkte aber von mir, dass ich ein anonymer Landwirt bin und anonyme Rohstoffe erzeuge. Und das möglichst billig und möglichst günstig und ganz viel. Weil wenn du viel erzeugst, kannst du es ja irgendwie finanziell schaffen.
Er hat sehr darunter gelitten, auf Zahlen und Umsätze achten zu müssen. Im Preiskampf mit den Discountern.
Also die kapitalistische Wirtschaftsweise, wie wir sie jetzt haben, ist darauf ausgelegt, in kürzester Zeit möglichst viel Rendite einzubringen. So, und wenn ich das rüber switche auf die Landwirtschaft, was muss ich denn mit meinem Boden dann machen? Dann muss ich das, was meinen Kindern und Kindeskindern zusteht, und selbst wenn es meine eigenen nicht machen, ja, wir haben ja auch andere Menschen, Ja, denen steht ja der Boden und die Artenvielfalt genauso zu. Genauso wie Sauerstoff und Trinkwasser. So, was muss ich dann machen? Ich hau es kaputt, damit ich irgendwie wirtschaftlich klarkomme.
Und zwar durch intensiven Anbau. Viel Pflügen, viel Gülle, eine enge Anbaufolge von Pflanzen, die zwar mehr Geld einbringen, aber auch viel Nährstoffe brauchen. Und eine gleichmäßig bearbeitete Fläche ohne störende Tiere oder Pflanzen. Auch Björn hat das so gemacht. Aber er spürt einen Widerspruch. Die Tage sind zu lang, die Preise decken nie die Produktionskosten. Ohne Subventionen geht es nicht. Auf den Höfen in Deutschland kommt bis zur Hälfte des Einkommens von der EU oder dem Bund. Und Björn sieht noch andere Folgen. Besonders die schwindende Artenvielfalt beschäftigt ihn. Die aufgeräumte Stille auf seinem Hof. Denn sein Überleben hat mit einem bestimmten Vogel zu tun. Von ihm erzählt er mir immer wieder.
Ich sag dir ein Beispiel, weil ich liebe die Viecher ohne Ende. Schwalben. Ja, ich bin als kleiner Junge schon, Papa, die erste Schwalbe ist da. Krieg feuchte Augen bei. Kriege ich immer feuchte Augen bei. Immer, wenn ich das erzähle. Erste Schwalbe da und dann der kleine Björn, da war ich 3 Jahre alt oder so. Und oh.
Mitte der 1980er muss das gewesen sein. Heute ist Björn 44 Jahre alt. Schon früh ist für ihn klar, er will auch in die Landwirtschaft.
Auf jeden Fall bist du dann Jungbauer, so ein kleiner Bönsel und träumst von der Welt, Bauer sein. Ich hatte das Glück, dass mein Papa Lehrlinge hat oder hatte lange Jahre. Und deswegen sind wir immer mit gewesen, wenn das dann ums Thema Boden und Unkräuter und Artenvielfalt und so ging. Und als ich in die Lehre gegangen bin, da hatten wir noch so in etwa 25 Schwalbenpaare.
2001 ist er fertig. Als Zivildienstleistender arbeitet er als Betriebshelfer bei seinem Vater und auch in anderen Betrieben. Inzwischen will er Landwirt werden, kein Bauer mehr.
Weil Bauer war ja in der Schule eher so das Schimpfwort. Und das ist komplett Banane. Dann willst du, damit du dir das Schimpfwort nicht anhörst, wir Menschen sind bequem. Wir gehen den Problemen oder den unangenehmen Dingen aus dem Weg. Und dann wollte ich der hochmoderne Landwirt sein.
Und trotzdem, es hört sich an wie eine Verfallsgeschichte, wenn er aus diesem Leben erzählt.
Als ich dann hinterher mit der Fachschule fertig war und der hochmoderne Landwirt war, da hatten wir keine 10 Schwalbenpaare mehr. Über Jahre, das waren manchmal nur noch 5 oder 6.
2004 übernimmt er den Hof seines Vaters. Zuerst haben sie ein gemeinsames Unternehmen, dann führt er den Betrieb allein. Eigentlich sollte alles laufen, sagt er.
Weil ich habe ja zu den besten 10% gehört, an den Produktionsfaktoren bemessen. Und dann war ich ja jemand so, ne? Bist du in der Fachschule und so weiter. Naja, dann fährst du zu irgendwelchen landwirtschaftlichen Messen hin, hast Fachberater, bist mit denen am Philosophieren. Und dann siehst du, dass auf deine Diele nicht mal mehr 8 Schwalben zurückgeflogen kommen.
Das hat auch mit der Haltungsform der Tiere zu tun. Björns Kühe standen damals nämlich kaum auf der Weide, aus wirtschaftlichen Gründen.
Also wir sind ja ursprünglich konventionell gewesen. Ich habe eine Milchleistung gehabt von fast 12.000 Litern im Jahresschnitt pro Kuh. Und da waren die Kühe nur noch auslauftechnisch auf der Weide. Und der Berater sagte dann nur, das lass man besser, weil die müssen so viel leisten. Wenn die jetzt auch noch da draußen rumlaufen, die bringen ja das Futter nicht zusammen. Und dann gehen sie dir in Defizit, ne?
Soll heißen, die Milch bringt weniger ein, als das Futter kostet. Björn läuft den Zahlen hinterher, sagt er. Und er fühlt sich immer mehr als Prozessoptimierer. Landschaft und Tiere sieht er immer mehr als Produktionseinheiten. Er fühlt sich im Widerspruch mit seinem Verständnis vom Bauersein. Um das aufzulösen, startet er 2016 die Umstellung auf Bio. Das heißt unter anderem mehr Grasland statt Acker. Er pflanzt Bäume, die erst in vielen Jahren Gewinne abwerfen. Er hält weniger Tiere. Und die Kühe verbringen den Großteil des Jahres auf der Weide. Und Kühe auf der Weide bedeuten Kuhfladen. Darum sammeln sich Insekten. Und die wollen die Vögel gern haben. Björn beobachtet, dass immer mehr Vögel zurückkehren. Schwalben, Eulen, Neuntöter. Nach über 50 Jahren Abwesenheit auch Nachtigallen. Aber auch Pilze, Bakterien und Würmer. Das Leben im Boden erholt sich. Auch oberirdisch kehrt die Artenvielfalt zurück. Eine Umweltleistung, von der wir alle profitieren. Björn zeigt mir seinen Stall. Selbst heute, Ende November, lärmen hier die Spatzen. Der Stall kommt mir ziemlich luftig vor. Kühe und Kälber lümmeln auf Stroh und Sägemehl. Einige treten durch eine große Öffnung nach draußen. Um die 60 Tiere sind hier. Die umherstreifenden Hühner nicht mitgezählt.
Unsere Tage haben schon 14 Stunden. Oder noch mehr, wenn es blöd läuft. Und wenn ich jetzt sage, blöd läuft, eigentlich läuft es ja gut. Ich liebe das ja. Nur es reicht einfach nicht, wenn du einfach nur ablieferst. Und das ist das Problem. Du bezahlst eigentlich permanent mit der eigenen Materie. Ressource Mensch, Ressource Tier, Ressource Boden.
Es muss Masse sein, die abgeliefert wird. Und wenn das Geld nicht für Angestellte reicht, muss die Familie ran.
Ist ja der Hammer, wenn du die Stunden mal ehrlich zusammenrechnest, was eine Frau da leistet, das musst du erstmal aushalten. Und trotzdem sind hauptanteilig die Männer diejenigen, die nicht mehr können. Das ist verrückt, weil eigentlich die Frauen die Hauptarbeit leisten, also seelisch auch noch mal obendrauf.
Heute kann sich Björn wieder den einzelnen Tieren widmen. Mit einer Harke läuft er durch die Reihen, säubert die Betten aus Sägemehl und stupst die Kühe an. Sie müssen gemolken werden. Björn hat heute extra etwas länger gewartet, damit ich etwas zum Aufnehmen habe.
Ich stelle an, nicht, dass dir das Mikro jetzt um die Ohren fliegt. Die gucken gerade gar nicht so hoch motiviert, weiß ich nicht. Wir gucken gleich mal.
Sonst macht er oder seine Frau Johanna das immer frühmorgens, gegen 5 Uhr, jeden Tag.
Und bevor ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich eigentlich auch 15 Jahre das hier ja ziemlich weitestgehend alleine gemacht mit dem Melken. Und deswegen, für mich ist das so Entspannung. Melken ist direkt am Tier sein und die Zeit mit dem Tier haben. Ups.
Dafür nimmt er Einbußen in Kauf. Er und Johanna zahlen sich gemeinsam 2000 Euro aus, im Monat. Dazu das Kindergeld. Urlaub gibt es keinen. Der Großteil ihrer Ernährung stammt vom Hof selbst. Und er hat seine Einstellung geändert. Heute begreift er sein Dasein als Lebensweise, sagt Björn. Früher war es vor allem überfordernde Arbeit. Wir verlassen den Stall, Johanna macht weiter. Wir gehen Richtung Haus, auf die Kinder aufpassen. Auf dem Weg beginnt Björn, mir von seiner Krise zu erzählen. Die harten Bedingungen, unter denen er den Betrieb führen musste, führten schließlich zu einer psychischen Lebenskrise.
Und wenn du dann auch mit Kunstdünger um die Ecke kommst und dein Bodenleben abschmiert, dann wird es noch schwieriger. So, und wir haben das in den Dürrejahren richtig krass gehabt.
Er berichtet vom Wind, der den fruchtbaren Humus weggetragen hat von den offenen Ackerflächen. Das war in den Jahren von 2016 bis 2019. Dazu die Umstellung auf Bio. Die hat sich Björn zwar gewünscht, aber sie ist aufwendig. Viele Umbauten, Investitionen, Regularien. Und die Milchkrise. 2016 sind die Preise im Keller.
Wir haben weniger als 20 Cent den Liter gehabt. All solche Sachen habe ich erlebt. So, und ja, Partnerschaft damals dann hält ja keine Beziehung aus. Wenn du überhaupt niemals auf den grünen Zweig kommst und so weiter, dann kommt natürlich Streit, ist klar. Und all solche Sachen, das macht einen fertig. Wenn du die Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst. Du bist ja kein schlechter Mensch oder sowas.
Er verkauft alles, was er hat. Das Torfgeschenk seines Opas. Eine Goldmünze. Dann seinen Hoflader. Eine Art Mini-Bagger. Er beschneidet dadurch seine Arbeitsleistung, versucht aber so viel es geht mit der Hand zu machen.
So, und dann hängst du dich rein und tust und machst und tust und machst und schadest ganz viel dir selber. Da müssen wir so ehrlich sein. Ja, also wenn du dann mal ein nervöses Augenzucken hast, oder ich habe das auch gehabt, ich habe mich so überarbeitet, dass ich im Nacken irgendwie Nerven eingeklemmt gehabt habe
Und dann war mein ganzer rechter Arm plötzlich gelähmt. Dann wird's aber lustig.
Er beginnt an sich zu zweifeln. Es wächst ihm über den Kopf.
Ja, ich war so tief unten, ich habe drüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen. Aber nicht nur einen Tag im Jahr oder so, sondern ich wusste nicht mehr weiter. Aber gar nicht mehr.
In seinem Umfeld ist er nicht der Erste und nicht der Einzige, dem es so ging.
Ich erinnere mich noch an Henning. Henning war ein richtig cooler, toller Bauer. Der hat aber eben halt viel mit Schweinen gemacht. Und dann hat er das abgewickelt, weil das einfach finanziell nicht lief. Und er hatte vorher sich schon so einen kleinen Traum von der Direktvermarktung aufgebaut.
Auch den gepflegtesten Höfen sieht man nicht an, ob sie nicht eigentlich der Bank gehören, sagt Björn. Als Pfand für Kredite.
Und dann waren die letzten Schweine raus. Und er hatte vorher schon Richtung Depressionen. Da ist er mit der Schrotflinte in den Schweinestall und hat sich ausgeknipst. Im Nachbarort haben sie eine Frau gefunden, die hing am Balken. Was willst du denn machen? So, und so, wenn du so weit bist und dann so viele Generationen vor dir gehabt hast, dann denkst du dir, das kann doch nicht wahr sein. Du gibst dir Mühe, du arbeitest das ganze Jahr. Du hängst dich mehr rein als alle anderen und gibst dann auch noch vor, weil alle sind ja so hart drauf. Wir sind schon die härteren Jungs. Wir Bauernjungs sind knallhart und das ist scheiße. Das ist richtig scheiße.
Ich möchte mehr über Björns Krise und Überleben erfahren. Aber wir müssen jetzt zurück, auf die Kinder aufpassen, während Johanna die Tiere weiter versorgt.
Ich bin natürlich auch gerne draußen.
Wir gehen durch den Seiteneingang des alten Hauses, durch eine Türklappe in einem scheuen großen Holztor. Vor langer Zeit haben hier mal Tiere gestanden, im warmen Dunkel unter meterhohen Decken. Heute ist es etwas rumpelig und überall gackert es leise. Die Hühner, die hier überall herumstreunern. Wir setzen uns an den Küchentisch. Es gibt Brot und Kaffee. Manche der Kinder wuseln durch das Haus, andere fordern Aufmerksamkeit. Dann kommt Björn auf seine vergangene Lebenskrise zu sprechen.
Also wenn du finanziell so am Ende bist, dass du sogar ein Taufgeschenk veräußerst, wenn du finanziell so scheiße dran bist, dass du nachts oder abends mit einem nervösen Augenzucken auf dem Sofa einschläfst, weil du gar nicht mehr ins Bett gehst, weil du eigentlich gammelst du nur noch rum, ja, weil deine Tage sind so lang, dass du gar nicht mehr ins Bett gehen brauchst, bleibst du auf dem Sofa, rauchst, ich habe damals auch geraucht und irgendwie musst du ja sowieso gleich wieder aufstehen, ja, was soll das? Also eigentlich verkommst du nach und nach, weil du nur noch in den Tag hinein und nicht mehr, du kannst gar nicht mehr lang planen. Außer, dass du weißt, irgendwann im Herbst, im Spätherbst, sprich zu Weihnachten, kommen die Gelder aus Brüssel. Dann kannst du wieder ein bisschen durchatmen. Ja, ist doch nicht witzig.
Dann geht seine damalige Partnerschaft in die Brüche, im Frühjahr 2017. Das trifft ihn sehr schwer.
Ich habe irgendwann den Punkt gehabt, mein Sohnemann, der fuhr dann weg mit seiner Ma. Und dem ist natürlich was vorweggegangen. Und dann kommt sowas in dir hoch, was du vorher irgendwie schon das mal eine oder andere Mal irgendwie gefühlt hast. Du kommst da nicht lebend aus der Nummer raus. Weil, also ich bin ein extrem positiver Mensch. Ich sehe immer Lösungen. Andere bewundern das, dass ich Lösungen sehe an Stellen so, Alter, wie kannst du da so ruhig bleiben?
Aber unter dieser ruhigen Oberfläche ist ein tiefer Abgrund.
Sagen wir mal so, du kommst ja ins Ungleichgewicht. Und das ist das Schlimmste, was in der Natur passieren kann. Genauso wie mit unserer Seele auch. Wenn du ins Ungleichgewicht kommst, dann hast du ein Gewicht, was in eine Richtung dich zieht. Es kann im Positiven auch mal funktionieren, aber meistens ist es dann im Negativen. So, und dieses Ungleichgewicht, das reißt dich nach unten, ob du willst oder nicht. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit ein Ertrinkender im Brunnen, ja, der da reingefallen ist, der betrachtet den glitschigen, mit Moos bewachsenen Brunnenrand als seinen Horizont. du erreichst weder das wirtschaftlich Erfolgreiche noch das private Glück und bist schon abgearbeitet. So, und irgendwie bin ich dann aus der Situation, wo meine Ex mit meinem Sohn dann gefahren ist, ich bin auf dem Dachboden, ne?
Alleine auf dem Dachboden. Björn wird von dunklen Gedanken durchzogen. Es ist nicht das erste Mal, dass er daran denkt, sich selbst zu töten. Doch etwas hält ihn zurück.
Ich habe Glück gehabt, dass das eine Schwalbe deutlich zu früh irgendwie ankam. Ich habe die Schwalbe gesehen, die Sonne schien so vor diesen Balken. Und diesen Balken, den haben meine Vorfahren handgesägt und handbehauen. Und wer fucking nochmal bin ich, dass ich mich an diesen Balken hänge, nur weil ich aufgebe? Einmal zu viel aufgeben, scheiße. Seitdem sehe ich alles anders. Komplett anders.
Da ist er noch keine 40. Ich verstehe, warum er so viel von Schwalben erzählt. Auf seinem Dachboden hat ihn eine gerettet, herausgeführt aus dem konkreten Suizidversuch. Nur durch ihr Dasein.
Erstmal habe ich diese Schwalbe bewundert. Und du hast das in diesem Moment schon. Dafür ist so eine Herde, eine Rinderherde, sowieso, es ist einfach ein Wunder. Es ist auch Wunderheiler. Weil du hast ja Verantwortung dieser Tiere gegenüber. Den Tieren hätte ja auch keiner geholfen. Das wird dir dann da oben ja auch bewusst. Und ich bin dann nach unten gegangen, in den Stall gegangen. Und ich habe mich entschuldigt. Dafür, dass ich das überhaupt in Erwägung gezogen habe. Ja, das ist schon krass.
Das war im Frühjahr 2017. Björn nennt dieses Jahr das Jahr der Schwalbe.
Da ist irgendwie ganz, ganz viel mit mir passiert. Weil das, was Henning betrifft, der sich da das Leben genommen hat, oder da im Nachbarort die Dame. Und dann stehst du selber mal da oben und das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. So, dann bist du enttäuscht und wütend auf dich selber.
Und auf alles und jeden, sagt er. Besonders aber auf die Umstände, die Arbeitsbedingungen, die ihn so weit gebracht haben. Auf den Markt.
Wer bin ich, dass ich mich so ausbeuten muss, dass irgendwelche Multimilliarden-Dollar- oder Euro-Konzerne sich noch mehr Luxus anhäufen können und die Leute angeblich sich unsere Lebensmittel nicht leisten können? Wer bin ich, dass ich den Weltmarkt beliefern muss? Ich habe die Verantwortung, es hier richtig gut zu machen. Richtig, richtig gut.
Also macht er weiter. Aber Hilfe von außen ist extrem wichtig, sagt er.
Such dir irgendjemanden, am besten tatsächlich fremde Personen, wo du wirklich dein komplettes Herzeleid ausschütten kannst. Das ist wichtig. So, ob das jetzt ein Seelsorger von einer Kirche ist oder ein Psychologe oder irgendwie was, ist eigentlich komplett egal. Spielt keine Rolle. Dass du wirklich alles raus, was irgendwie, wo du das Gefühl hast, da kann ich nicht drüber reden. Gerade da ist es wichtig, drüber zu reden.
Das Bild des harten Hundes, des Mannes, des Bauernjungen, der alles schafft und nichts nach außen zeigt. Dieses Bild hat er abgelegt. Er kann seine Gefühle zulassen. Das hat er gelernt. Das kann man lernen. Emotionen sind wichtig.
Nur um Klarheit zu kriegen, musst du die Emotionen auch mal ablegen können. Und dabei muss dir jemand helfen. Du brauchst im Grunde ein Regal, wie eine Garderobe, die Kinder hier jetzt haben, wo dir jemand hilft, deine Emotionen einzusortieren, wegzupacken, aber du darfst sie auch wieder rausholen. Es ist sogar wichtig, dass du sie wieder rausholst, dass du auch wieder zur neuen Kraft kommst, weil du deinen Horizont wieder erweitern kannst. Warum bin ich jetzt wütend? Warum bin ich da so unglaublich hilflos an der Stelle? Das sind ja wichtige Erkenntnisse.
Und dann hat Björn noch einmal Glück. Kurz nachdem er seine Suizidgedanken abgelegt hat, lernt er seine jetzige Partnerin kennen, Johanna. Es funkt, sie kommen zusammen. Heute haben sie 5 gemeinsame Kinder. Den Hof führen sie gleichberechtigt, keine Chefs. Es stört ihn sowieso, dass Leistung von Frauen in der Landwirtschaft noch weniger anerkannt wird als seine eigene. Dass ihre unbezahlte Arbeit unsichtbar bleibt.
Das ist der Hammer, was, wenn ich hier in der Umgebung gucke, welche Frauen und welche Mütter sich noch reinhängen oder reingehängt haben. Mittlerweile haben so viele aufgehört. Was haben die alles abgeleistet? Und was kriegen die für eine Rente? Lachhaft. Das ist ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die sich so reinhängen.
Zusammen stemmen die beiden die Umstellung auf Bio. Und sie versuchen, altes regionales Wissen zu aktualisieren. Sie pflanzen Bäume und Hecken, halten weniger Kühe und lassen sie raus. Beobachten, wie das Gras trotz Dürre länger grün bleibt, weil sich das Bodenleben erholt. Und wie Insekten und Vögel wiederkehren. 60 Kühe haben sie. Auf jede Kuh kommt ein Schwalbenpaar.
Die Art der Tierhaltung, die Art des Pflanzenanbaus, die Art, wie wir Arten wieder zurückbringen. Ey, das ist doch Rock pur. Ich bin Rocker, ja. Erstens läuft bei mir grundsätzlich Rockmusik und dieses Leben selbst, das ist wie ein Rockkonzert. Das ist so geil, ja. Und gleichzeitig eine Riesenphilharmonie, die unterschiedlichsten wundervollen Töne hervorbringt. Ja, es ist so geil. Du musst dir vorstellen, es war ja relativ still hier. Ja, ich habe meine Kühe im Stall und ein bisschen Auslauf kriegten die. Dann habe ich meine Schweine im Stall gehabt. Es war alles im Stall, es war alles eingesperrt. Das Einzige, was du mal gehört hast, waren die Maschinen und ein paar vereinzelte Schwalben und mal irgendwie eine Meise und eine Amsel oder so. Aber jetzt, das ist ja, wenn im Frühjahr die Singvögel wiederkommen, ja, ich hab da irgendwann mal zugesagt, das ist ein Gewitter. Das ist so brutal, was hier abgeht. Ja. Ja, richtig. Aber geil, oder? Das ist so geil.
Gemeinsam betreiben Johanna und Björn auch die Social-Media-Kanäle, über die ich ihn überhaupt erst gefunden habe. Das ist für ihn Teil der Mission. Zum einen realistische Bilder aus dem Alltag eines Hofes zeigen. Zum anderen ihre gemeinsame Geschichte erzählen. Und seine eigene.
Und wenn du das dann bei anderen, und das ist dann wieder bei Social Media geil, wie viele Leute einem dann schreiben, ja, mir ist es genauso gegangen. Dann erhebe ich meine Stimme für eben diese anderen Bauern. Und ich möchte, und es ist mir ganz wichtig, dass wir unseren Horizont so weit stecken können, dass wir ihn nie erreichen. Du darfst ihn nicht erreichen. Dein Horizont darf nie erreichbar sein. Du musst es lieben, deinen Horizont erreichen zu wollen, aber du darfst ihn nie erreichen. Weil dann ist es der Brunnenrand, dieser glitschige Brunnenrand, und du ersäufst.
Björn hat es aus seiner Krise herausgeschafft. Ganz wichtig war für ihn die Änderung seiner Einstellung zu seiner Arbeit. Er achtet auf seine Ruhezeiten und leistet sich für einige Stunden eine Aushilfe. Die Tage haben immer noch gerne 12 Stunden oder mehr. Aber er macht das, was er liebt und ihn ausfüllt. Im Team mit Johanna. Statt Gewinn und Leistung zu optimieren, konzentriert er sich auf die Pflege der Umwelt. Aus offenen Ackerflächen macht er Weideland, pflanzt Hecken und Bäume, kennt seine Tiere mit Namen und lässt Kälber bei ihren Müttern. Beobachtet die intakte Herde. Er setzt auf schonendere und vielfältige Anbaumethoden, die zu den Gegebenheiten vor Ort passen. Gegen die Entfremdung von seiner Tätigkeit. Das muss nicht für jeden und jede praktikabel sein. Doch Björn wünscht sich, dass alle BäuerInnen ihren Weg finden, ihre Höfe nach ihrer Vorstellung führen zu können. Und bessere Arbeitsbedingungen für die wachsende Zahl an Angestellten in seiner Branche. Das thematisiert er auf dem Instagram-Account des Hofes Scherhorn, aber er gibt auch Vorträge und teilt seine Erfahrungen. Er will, dass BäuerInnen zusammenkommen, statt in Konkurrenz zu stehen. Am Ende kaufe ich ihm ein großes Stück von seinem Rohmilchkäse ab. Ich verabschiede mich und fahre nachdenklich zurück nach Berlin. Auf der Rückfahrt sehe ich die Landschaft mit anderen Augen. Diese Geschichte habe ich, Tim Schleinitz, euch erzählt. Für den Ton waren Martin Selig und Maike Squinoball verantwortlich. Regie hatte Oliver Martin geführt und Redaktion hatte Gabriela Hermer. Diese und alle anderen Dieb-Doku-Folgen findet ihr wie immer in der ARD Sounds App und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Die Welt wird komplizierter und die Geheimdienste müssen da irgendwie mithalten. Wie verändern neue Technologien von KI bis Cyberkrieg die Arbeit der Agenten? Wie reagieren sie auf internationale Krisen? Die vierte Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, taucht tief ein. Jede Woche ein neuer, ein echter Fall aus der Welt der Spione. Überall da, wo ihr Podcasts hört und zuerst in der ARD-Audiothek.